Es ist ein Thema, das viele Freizeitparkgemüter erhitzt. Ist der Trend zu mehr Virtual Reality nur eine Eintagsfliege oder liegt in der Digitalisierung vorhandener Attraktionskonzepte wirklich die Zukunft?
Wie ein Hochschulprofessor die ganze Attraktionsbranche auf den Kopf gestellt hat, weshalb einem die alten VR-Lösungen manchmal noch den Kopf verdreht haben und warum trotz Hitze, Akku- und Bluetooth-Problemen kein Ride-Operator beim VR-Betrieb mehr den Kopf verlieren muss, jetzt. Podcoaster Germany. Moment, stopp kurz, entschuldigt bitte die Unterbrechung. Hier sind 2020 Hans
und 2020 Basti.
Gerade haben ja 2019 Basti und Hans diese Folge angekündigt, aber wir müssen hier nochmal kurz rein.
Ja, denn als wir das Interview im vergangenen Jahr aufgezeichnet haben, konnte vermutlich noch niemand ahnen, dass Covid-19 die Welt so auf den Kopf stellen wird.
Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den VR-Bereich und Freizeitparks und darüber werden wir auch in der kommenden Folge ausführlich sprechen.
Also wundert euch nicht, wenn 2019 Basti und Hans gleich keinen Bezug zu Veränderungen durch Covid-19 nehmen. Das übernehmen dann 2020 Basti und Hans in einer eigenen Folge.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Podcoaster Germany. Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft. In Kooperation mit parkerlebnis.de. Thomas Wagner ist Professor an der Hochschule Kaiserslautern und in der Attraktionsbranche vor allem mit seinem Unternehmen VR Coaster bekannt geworden. Die Idee: Mit Hilfe von VR-Brillen sollen Achterbahnen um neue, virtuelle Erlebnisse erweitert werden. Ältere Bahnen sollen so wieder attraktiver werden und für die Betreiber klingelt es im Geldbeutel.
Ja, in 2015 gründeten Mack Rides Michael Mack und Thomas Wagner das Unternehmen VR Coaster und führten die Idee zur Marktreife. Bislang wurde die VR Coaster-Technologie schon von über 60 Themenparks eingesetzt. Wir haben den Erfinder Thomas Wagner gefragt, wie sich aus einer Hochschultätigkeit schließlich so ein beachtlicher wirtschaftlicher Erfolg entwickelt hat.
Virtual Design, der Studiengang an sich, hat zunächst mal gar nichts mit virtueller Realität zu tun, sondern eben, das ist ein gestalterisches Studium und es geht darum, virtuelle Welten zu erdenken, zu rendern, Characters zu designen. Aber als dann dieses Revival von Virtual Reality kam und die Oculus Rift rauskam, da wollten wir natürlich auch da Experimente machen, wollten erforschen, was man damit tun kann. Und insbesondere im Rahmen von einem studentischen Projekt etwas ausprobieren, was noch nicht vorher gemacht wurde, weil jeder irgendwelche Simulationen gebaut hat, aber irgendwie auch nie den Bürostuhl verlassen hat. Also es gab ganz viele Achterbahnsimulationen, aber den Leuten ist dann schwindelig geworden, weil die zu Hause auf der Couch oder eben am Bürostuhl gesessen haben. Und das Innenohr und der Gleichgewichtssinn, eben diese Drehungen, die man da sieht in dieser virtuellen Welt und Bewegungen nicht mitverfolgen konnte oder nachempfinden konnte. Und die Idee war eben mal zu probieren, ob man das synchronisieren könnte zu einer realen Fahrt und dann das Erlebnis besser wäre. Und das war eben der Anknüpfungspunkt, wo ich Kontakt mit Mack Rides aufgenommen habe. Und das war natürlich eine ideale Synergie, weil der Europapark und die Familie Mack war da eine große Unterstützung und sehr offen für diese Idee. Der Europapark als Showroom für die Firma Mack Rides ideal geeignet ist und auch als Sandbox, um so etwas auszuprobieren. Da hat uns Michael Mack sehr stark unterstützt, weil er sicher auch das Potenzial vermutet oder gesehen hat in dieser Technologie, sodass wir dann auf Achterbahnen im Europapark die ersten Tests machen konnten. Und da hat sich dann nicht nur herausgestellt, dass dieses Problem der Sehkrankheit, also dass man irgendwo mit Schwindelgefühlen zu kämpfen hat, wenn man eben in so einer VR-Welt sich schnell bewegt, dass das eliminiert wird, sondern dass es auch ein total atemberaubendes Erlebnis ist, das so noch nie da war. Also diese Kombination von echten Gehkräften, von Schwerelosigkeit, wenn man Berg runterrollt, diese Airtime mit einer simulierten Reise durch eine simulierte Welt, das gab es bisher noch nicht. Also ich hatte bisher immer diese Simulatorkabinen mit einem wunderschönen 3D-Film vielleicht, ja, das war ganz nett. Aber eben diese intensiveren Kräfte und dieses Erlebnis von der Achterbahnfahrt, das war neu. Und da ist uns auch klar geworden, dass im Prinzip eine ganz neue Art von Attraktion entstanden ist, eine ganz neue Gattung von Attraktion, von Fahrgeschäft.
Sie haben gesagt, Sie haben es an Achterbahnen getestet. Der Europaparkbesucher weiß sicherlich den Alpenexpress. Was waren denn die anderen?
Oh, der Alpenexpress war gar nicht die erste Bahn. Wir haben tatsächlich die allererste Fahrt auf der Blue Fire gemacht. Und das war abenteuerlich. Also wir hatten natürlich Unterstützung durch Mack Rides, dass wir die Laptops, die wir damals noch benutzt haben, mit einer stabilen Halterung auch professionell befestigt haben, dass das sicher war. Aber das war natürlich gleich eine große Anlage, auf der wir das gemacht haben. War auch total cool. Die erste Fahrt auf der Blue Fire mit VR werde ich nicht vergessen. Und dann natürlich auch auf dem Youngstar Coaster, die Pegasus. Das war natürlich dann auch die Bahn, die später mit Happy Family auch mal für die Öffentlichkeit geöffnet wurde, um da einen dynamischeren Gravity Coaster für VR zu benutzen. Allerdings war die erste Bahn, die, da haben Sie vollkommen recht, öffentlich mit VR betrieben wurde, der Alpenexpress. Und da sind wir ja bei einem Powered Coaster mit weniger G-Kräften und irgendwo mit einem familienfreundlichen Layout unterwegs. Aber auch da war es ein ganz tolles Erlebnis.
Also Sie sitzen heute noch hier, das heißt, einen größeren Schaden kann man von der Blue Fire nicht davongetragen haben, aber drückt die Brille nicht enorm, wenn die G-Kräfte steigen? Hat man da schon rausgefunden, für manche Achterbahnen ist es prinzipiell nicht geeignet oder kam sogar raus, im Prinzip geht es überall?
Also tatsächlich haben wir sehr schnell rausgefunden, dass es überall geht. Die G-Kräfte sind gar nicht das Problem. Wir haben auch, was die Brillen angeht, viele Fortschritte machen können, dass das eben bequemerer Sitz wird und dass das jetzt nicht so sich anfühlt, als wäre es ein Fremdkörper, der im Weg ist. Das ist alles lösbar. Was in der Tat ein Problem war, ich würde mal sagen, bis Anfang dieses Jahres, das ist der Verlust an Kapazität, der immer so ein bisschen damit einherging. Gerade bei den großen Anlagen, wo über 1000 Personen pro Stunde befördert werden, da war es bisher nie wirklich möglich, mit VR zu fahren, ohne dass man die Kapazität einschränkt. Aber auch das haben wir jetzt gelöst. Ein sehr gutes Beispiel ist die aktuelle Anlage im Phantasialand. Die Crazy Bats fahren mit 1200 Leuten pro Stunde, komplett mit VR. Wir haben ein vollständig automatisiertes System, wo sie quasi jedem Fahrgast eine Brille zuwerfen können. Der kann die aufsetzen. Und durch ein besonderes Tracking-System wird dann im Bahnhof sofort erkannt, in welchem Sitz, in welchem Wagen, in welchem Zug wird die Brille benutzt und in welche Richtung schaut der Fahrgast. Also Sie haben nicht mehr diese Barriere, dass da erstmal ein Operator fragen muss, funktioniert die Brille, sehen Sie was? Das ist alles automatisiert und der Operator bekommt dann sofort auf dem Display grünes Licht, wenn er den Zug losschicken kann. Und deswegen können Sie heute auch eine große Anlage so betreiben mit der gleichen Kapazität, als wäre da kein VR drauf.
Wie funktioniert das Tracking von den Brillen? Ich kann mich erinnern, beim Alpenexpress muss ich immer noch gucken, wurde dann gesagt, sieht jeder die Euromaus? Ja. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin nach rechts orientiert. Ja. Und der Zug ging los und ich durfte die Fahrt aus einer unbequemen Perspektive erleben.
Also was Sie eben beschrieben haben, das war ganz am Anfang, wo eben noch keine Technik zur Verfügung stand, um das einfach und robust zu lösen. Eine Möglichkeit war dann, dass ein Operator entweder so ein NFC-Tag an die Brille hielt oder einen Knopf drücken muss und dann ist definiert, wo vorne ist. Aber was wir einsetzen, sind Motion-Capture-Kameras, die im Bahnhof angebracht werden. Jede Brille hat so einen Marker angebracht, der LEDs besitzt, die im Infrarotbereich leuchten. Und diese Motion-Capture-Kameras, die sehen alle diese Marker. Und unser Server steht über Wi-Fi in Kommunikation mit den Brillen. Das heißt, jedes Headset, jede Brille weiß genau, in welche Richtung die gerade schaut. Ich kann die also, egal wohin ich mit dem Kopf gerade blicke, aufsetzen und muss nicht die Sorge haben, dass ich dann um 90 Grad verdreht irgendwo auf einer dynamischen Anlage durch ein Looping fahre. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und es funktioniert auch erstaunlich gut im Sonnenlicht, also auch im Außenbereich. Das ist also nichts, was jetzt nur auf Indoor-Bahnen begrenzt ist, sondern das sind wirklich leistungsfähige LEDs und das Kamerasystem ist auch irgendwo aus, das hat ein Industrial Grade, das ist also auch im Einsatz irgendwo in Fabrikanlagen, wo das auf jeden Fall immer funktionieren muss. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben es jetzt im Einsatz im Legoland in Florida und auf dem Great Lego Race und bei den Crazy Bats im Phantasialand. Und wir sind sehr zufrieden mit dem System. Wir starten jetzt nach und nach immer mehr Anlagen aus damit, weil das einfach den Betrieb und auch den Durchsatz, die Kapazität enorm erhöht. Das ist eine Eigenentwicklung. Wir haben auch diese ganzen Aspekte natürlich zum Patent angemeldet, weil das sehr, sehr wichtig ist, wenn man da eine Idee hat oder wenn man eine neue Entwicklung macht, dass man sich das irgendwo so ein bisschen schützt, weil jeder rennt natürlich in dem VR-Bereich und wir sind im Prinzip mit die Pioniere gewesen. Wir sind von Anfang an dabei gewesen und haben uns sehr, sehr viele Gedanken gemacht und wollen auch eine Bereicherung für diese Industrie darstellen. Das heißt, es soll nicht so sein, dass jemand VR als eine Belastung für ein Fahrgeschäft oder eine Einschränkung sieht, sondern das soll ein großer Mehrwert sein. ich habe immer noch die Möglichkeit, ohne Brille zu fahren. Ich kann mir aussuchen, ob ich mit oder ohne Brille fahre. Ich selbst bin auch so ein Achterbahn-Enthusiast. Ich fahre eine Achterbahn erstmal ohne VR, wenn ich jetzt die Gelegenheit habe und gucke mir das an. Aber dann ist es natürlich toll, das Ding nochmal in einer anderen Interpretation zu erleben. Und die darf nicht im Weg sein. Die muss so reibungslos und flott funktionieren, dass ich das genießen kann, ohne dass ich deswegen längere Wartezeiten hätte oder eine schlechte Erfahrung, weil eben die Brille nicht funktioniert oder falsch ausgerichtet ist.
Hans und ich haben die VR-Coaster-Technologie im Europapark natürlich auch schon vor einigen Jahren ausprobieren können. Welche Erfahrung mir aber noch fehlt, sind VR-Coaster-Anlagen bei mobilen Attraktionen. Hans, ich glaube, du bist da schon einen Schritt weiter, richtig?
Ganz genau, ich konnte bereits die Wilde Maus XXL in VR fahren. Diese virtuelle Fahrt ist auch von VR Coaster entwickelt worden. Eine wirklich lange und große Wilde Maus ist das, übrigens von Mack Rides, mit immerhin 600 Metern Schienenlänge. Das hat mich dann doch auch überrascht, dass sich die Technologie so schnell auch auf Volksfesten etabliert hat. Wie rasant das Ganze wirklich ging und warum ihm auch auf älteren und ruckeligen Vekoma-Achterbahnen trotz VR-Brille nicht schlecht wird, erklärt uns der geschäftsführende Gesellschafter von VR-Coaster Thomas Wagner.
Ja, wir haben nicht nur die Anlage, sondern sehr viel andere ausgestattet. Über 60 Parks weltweit haben unser System auf Achterbahnen zumeist, auch Freifalltürme, andere Fahrgeschäfte auch. Also das war eine Erfolgsgeschichte von Anfang an, die natürlich im Europapark begonnen hat. Die Wilde Maus XXL ist durch den Betreiber, der bekannt war oder bekannt ist mit der Familie Mack und mit Mack Rides, über die RCS GmbH, Max Eberhardt, baut eben auch Achterbahnen auf da draußen in der Welt. Da war natürlich irgendwo die Verbindung da und da hatte er auch die Gelegenheit, sich das mal anzuschauen, Probe zu fahren im Europapark. Und da war er natürlich auch begeistert und wollte das für seine Anlage haben. Ist natürlich auch eine schöne Sache, weil er das quasi als Turnkey-Solution bekommt. Es ist schon eine Mack-Anlage, die Wilde Maus XXL, und wir konnten sie dann umso einfacher ausstatten. Allerdings haben wir, wie gesagt, sehr, sehr viele Anlagen von allen möglichen Herstellern schon ausgerüstet. Ob Zierer, Vekoma, Zamperla, B&M, also wir haben weltweit sehr, sehr viele Anlagen in Betrieb genommen. Das ist auch sehr spannend. Wie gesagt, für mich ist es auch eine Leidenschaft. Also ich habe mir immer gewünscht, einen Grund zu haben, durch die Welt zu reisen und die Dinge alle zu erleben. Und von daher ist es ein wunderschönes Hobby, das wir zum Beruf gemacht haben bei unserem Unternehmen. Also es ist in der Tat so, dass wenn eine Achterbahn so ein bisschen ruppig ist und schlägt, also wir haben ja auch viele Aerodynamics-Bahnen in Amerika bei Six Flags ausgestattet, dass das unangenehm ist. Auch ohne VR. Ich meine, auch wenn ich jetzt lieber eine sanfte, smoothe Bahn ausstatte, und wir haben sehr viele schöne Vekoma-Bahnen ausgestattet, die wirklich total smooth sind. Die neueren Anlagen sind sowieso toll, aber ich muss sagen, mit einer VR-Brille sind die Bahnen, die wirklich wehtun, ein Stück weit entschärft. Denn ich sehe die Kurve ja nicht. Ich sehe nicht, was da auf mich zukommt, wo ich mich vielleicht vorher sogar anspanne und irgendwie in einem Sitz festklammer. Und da tut der Schlag nämlich noch viel mehr weh. Aber wenn ich mich ganz locker in diese Welt, die ja wie so ein Computerspiel wirkt und von der ich irgendwie keine Gefahr erwarte, wenn ich mich der öffne, dann sitze ich auch entspannter im Sitz und es tut nicht ganz so weh. Also das ist jetzt so ein Nebeneffekt. Ja, das ist jetzt nicht der Grund, warum wir VR da drauf machen. Aber ich muss sagen, es ist angenehmer, wenn ich das mit einer funktionierenden VR-App erlebe, weil ich einfach nicht sehe, was mir da noch bevorsteht.
Und man kann ja auch, wenn ich mich richtig entsinne, Schläge möglicherweise mit in die VR-Welt einbringen. Ne? Also man merkt, die Achterbahn ist da ein bisschen ruppig. Kann man es ja vielleicht irgendwie so bauen, dass, keine Ahnung, das Gefährt gerade irgendwo landet beispielsweise und ein bisschen unsanfter aufsetzt, korrekt?
Ja, absolut. Das ist, man kann aus jedem Schlag im Schienenlayout ein Feature machen. Also beispielsweise im Alpenexpress ist die Kurve nach der langen Geraden, die der Bahnhof ist, immer so ein bisschen hakelig, da gibt es so einen Schlag auf den Wagen und das ist genau der Punkt, wo man nach einem langen Sprung über einen Abgrund in VR aufsetzt und das funktioniert hervorragend. Also es wirkt nicht mehr wie ein Fehler oder ein Nachteil der Anlage, sondern das ist wirklich etwas, was wir in die Story mit einfließen lassen können.
Wenn wir nochmal beim Alpenexpress sind, einer der ersten Filme, oder ich glaube sogar der erste der Öffentlichkeit zugänglichen Filme, hat ein Looping drin.
Ja, ein Korkenzieher. Ja, also es ist tatsächlich so, dass sie auch Elemente simulieren können, die die Anlage gar nicht hat. Das ist ein Feature oder eine Möglichkeit, die wir am Anfang ausprobiert hatten, weil eben diese starke Neigung in der letzten Geraden vor dem Bahnhof da war und wir gesagt haben, komm, während ich da eben so ein bisschen schräg im Sitz sitze, kann ich ja auch die komplette Drehung vollziehen und dann ist das eben so ein Corkscrew-Element. Wir haben aber dann später auch Experimente gemacht, wo ich beispielsweise eine Kurve noch weiter vollziehe, sodass die Fahrgäste in VR rückwärts blicken.
Der Schellen-Ursli.
Der Schellen-Ursli hat dann genau dieses Element, wo ich dann auf so eine Lawine blicke, die mich einholt. Ich kann also auch das Storytelling noch ein bisschen befördern. Und in der nächsten Kurve drehe ich die Leute wieder richtig rum. Das funktioniert überall dort, wo sie keine großen Geschwindigkeits- und Beschleunigungsänderungen haben. Und Wind im Gesicht, ob der von vorne oder von hinten kommt, das nimmt keiner wahr. Also das hat erstaunlich gut funktioniert. Auf die Spitze getrieben haben wir es in der Eurosat mit Valerian, die Eurosat Causality. Da haben wir den ersten Drop so umgebaut, dass wir rückwärts aus der Atmosphäre des Planeten rausschießen. Ich meine, dadurch habe ich immer noch die Neigung nach unten. Ich gucke immer noch runter, aber ich bewege mich eben nicht nach vorne, sondern ich bewege mich rückwärts aus der Atmosphäre raus. Das ist natürlich spektakulär, weil alle Leute, die die Bahn kennen, den Concorde Coaster gefahren sind, erstmal total überrascht sind. Die warten auf den First Drop und dann passiert sowas und es passt erstaunlich gut. Es war auch eine Sache, wo ich richtig Angst hatte bis zur Eröffnung, weil wir hatten keine Gelegenheit, das zu testen. Also wir waren uns sehr sicher, es funktioniert. Diese Schnapsidee, und sie ist eines der besten Elemente in der Anlage. Und als dann der neu gebaute Concorde Coaster in Betrieb genommen wurde und wir es dann tatsächlich testen konnten, hat sich dann auch bewahrheitet, dass das wirklich ein tolles Element ist in der Fahrt.
Gab es Momente, man denkt sich das ja am Schreibtisch aus, wird immer kreativer.
Ja.
Sind Sie schon mal mit kotzgrünem Gesicht aus der Anlage gestolpert und festgestellt, nee, also das geht gar nicht?
Also natürlich, gerade im Anfangsstadium, als wir noch mit der Oculus Rift gearbeitet haben, da hat sich gern mal das Kabel gelöst. Ja, da wussten wir auch, dass es keine Option wäre, einen Rechner mit auf eine Anlage zu nehmen, auch einen Laptop oder so. Wenn einmal kurz das USB-Kabel locker wurde, dann hat sich die Brille rekalibriert und dann war alles Murks und das ist natürlich unangenehm. Oder dass man irgendwie, wenn man jetzt eine Bildersequenz noch als Panorama-Unterstützung dazu nimmt, nicht komplett auf die Brille kopiert war und es bleibt an einer Stelle stehen. Ist auch jetzt nicht so toll. Ja, aber ich bin eigentlich hart im Nehmen, also von daher, es geht. Aber sicherlich, man hat gerade in der Entwicklungsphase immer wieder so Situationen, wo man sich dann sagt, ja gut, die Fahrt hätte ich mir jetzt sparen können.
Man kann es wirklich eine Erfolgsgeschichte nennen, aber so simpel die Idee auch klingt, viele Stellschrauben müssen richtig justiert sein, damit der Massenbetrieb auch flüssig funktioniert. Wie VR-Coaster mit dem Thema Abfertigung, Hygiene und Sicherheit umgeht, hört ihr gleich. Ich kann mir vorstellen, dass ein Ride-Operator einer Achterbahn zunächst nicht so begeistert ist, jetzt noch ein Element mehr in der Abfertigung seiner Anlage zu haben. Solche mobilen VR-Brillen sind ja lose Gegenstände, hygienisch problematisch und müssen umständlich aufgeladen werden. Welche Lösungen VR-Coaster für den Bereich Operations bereithält und wie der Dauerbetrieb sichergestellt wird, jetzt.
Also es ist so, dass mobile Brillen in der Tat die einzige Lösung sind, um auf so einer dynamischen Anlage VR zu erleben, weil sie eben größte Schwierigkeiten hätten, da einen Rechner drauf zu schnallen, insbesondere für jeden Sitz in puncto Stromversorgung. Das Mainboard würde durch die Vibration nach einer Woche zerstört sein. Also da gibt's ganz große Herausforderungen. Das Kabel will keiner haben, das dann im Weg ist. Und die mobilen Brillen sind in der Tat eine Lösung. Und das war eben mit den Handy-basierten Brillen, also der Gear VR mit Samsung-Geräten, ein sehr, sehr guter Anfang. Der einzige Anfang, den wir machen konnten. Es gab keine andere mobile Brille, die so eine hohe Qualität geliefert hat. Aber es hat natürlich auch Herausforderungen. Also das Laden der Samsung-Handys in den Gear VR-Brillen war quasi unmöglich. Man musste die erst rausnehmen, um die aufzuladen. Das hat so ein paar technische Hintergründe, warum das nicht ging. Die Dinger überhitzen schnell, weil so ein Handy, gerade Samsung, hat da natürlich immer so ein bisschen Sicherheitsbedenken, weil irgendwann auch mal solche Handys, nicht die, die wir eingesetzt haben, aber andere Modelle Feuer gefangen haben. Und deswegen sind die ja dann sehr schnell ausgegangen, wenn die warm wurden. Die Batterie hat begrenzte Kapazität. Das war also ein sehr, sehr guter Anfang, aber es war nicht optimal dafür. Dazu kommt noch, dass so ein Mobiltelefon ein Consumer-Gerät ist. Da ist Consumer-Software drauf. Die kriegen wir auch nicht runter. Das heißt, man muss immer so ein bisschen sich damit arrangieren, dass das funktioniert. Und wir haben jetzt einen Anbieter mit Pico Interactive. Das ist ein chinesischer Hersteller, der weltweit allerdings verkauft und agiert von VR-Brillen. Die sind im Prinzip vergleichbar leistungstechnisch mit den aktuellen Mobiltelefonen, mit den Handys, die auch in der Samsung Gear VR verwendet werden. Aber es gibt kein Handy. Es gibt keine unnötige Hardware oder auch Software, die man nicht braucht, sondern die Pico-Brillen sind sehr robust und auch für den Location-Based Entertainment-Markt geeignet. Das heißt, B2B ist für Pico wichtiger als B2C, wie das jetzt bei Samsung der Fall wäre. Die unterstützen uns super. Auf dem Betriebssystem ist wirklich nur das drauf, was wir brauchen. Wir haben volle Kontrolle darüber. Da kann jetzt nicht so einfach irgendeine Anwendung dazwischen grätschen. Und es ist auch so, dass die kontinuierlich verwendet werden können. Die überhitzen nicht. Wir haben jetzt beispielsweise in Legoland Florida ja ganz, ganz starke Temperaturen, also hohe Temperaturen. Und trotzdem können die den ganzen Tag über am Stück verwendet werden, ohne dass die abkühlen müssten. Auch das Aufladen ist einfacher. Also die kann ich jederzeit, wenn ich die Möglichkeit habe, an ein Ladekabel hängen und dann wird die Brille aufgeladen. Also diese ganzen Herausforderungen, die wir kannten von den Mobiltelefonbrillen, die sind da weg. Und wir haben das auch noch ein bisschen erweitert. Also wir arbeiten mit Pico gemeinsam. Beispielsweise haben wir eine Lösung für einen Sonnenschutz entwickelt, die wirklich gut funktioniert. Also das ist keine Lösung, die einfach nur so eine Filterfolie oder sowas da drauf klebt, wo man vielleicht eine Minute länger die Brille überleben lässt, sondern es ist wirklich so, dass wir die ganze Optik umbauen und dann in Zusammenarbeit mit Pico die Brillen modifizieren. Das bedeutet, wir schicken die modifizierte Optik nach China, die fügen die Brillen zusammen, bauen die zusammen. Und dadurch verlieren wir auch nicht die CE-Zertifizierung und alle Zertifizierungen, die die Geräte haben. Also es ist ein sehr gutes und sehr hohes professionelles Niveau, auf dem wir da arbeiten. Wir haben unsere eigenen Kopfgurtlösungen, ein Cover um die Brille, das die schützt. Das kann auch, wie man so schön sagt, customized sein. Da sind dann die Lego-Augen drauf oder ein Logo von einem Kunden, wenn der das möchte. Also da ist schon sehr viel professioneller geworden im Vergleich zu dem, was vor 5 Jahren der Fall war und was, mit was wir da arbeiten mussten. Da hat sich sehr viel getan.
Ich muss mal anschließen mit der Frage nach der Hygiene. Das ist ja auch immer was manche Leute umtreibt. Ja. Wie geht man da um im Betrieb?
Also es ist natürlich so, dass man die Brillen immer reinigen muss, weil die auf der Haut getragen werden. Also man zieht da was über die Haare, auf das Gesicht auf. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass immer nach jeder Fahrt händisch alle Brillen mit einem Reinigungsmittel gesäubert werden und dann wieder frisch dem Bahnhof gebracht werden, wo sie dann ausgehändigt werden. Das ist aber eine Sache, die beherrschbar ist, denn wenn man das ein bisschen organisiert, kann das ein zusätzlicher Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin kann da helfen, um eben je nach Größe der Anlage die Brillen zu reinigen. Wenn das eine große Anlage ist, machen das halt 2 Leute. Also wir haben 1200 Personen pro Stunde im Phantasialand. Da ist es mehr als eine Person, die Brillen reinigt. Je nach Kunden ist es natürlich auch möglich, dass man sagt, dass Teile abnehmbar werden oder dass so viele Brillen da sind, dass man die in so eine automatisierte Reinigung tut. Aber das Abwischen von Kopfgurt und Gesichtsmaske, das ist das Effizienteste aktuell und funktioniert sehr gut. Ist also kein wirkliches Problem. Es wäre ein Problem, wäre man noch auf dem technischen Stand von vor 5 Jahren, dass man einen Rechner auf der Achterbahn hat mit einem Kabel und einer Brille, die nicht entfernt werden kann. Denn dann müsste jemand eben auf die Achterbahn klettern und dort die Brillen reinigen. Aber wir können das ja gut strukturieren, dass das in einen separaten Raum geführt wird und dort dann vor Ort gereinigt wird. Im Fall von Phantasialand gibt es ein Förderband, das die Brillen dorthin transportiert. Das ist auch im Europapark so, dass es ein Förderband gibt, das die Brillen von einer Seite der Anlage auf die andere transportiert. Also man kann das schon streamlinen, dass das nicht mehr im Weg ist.
Ja, also doch eine nicht ganz unkomplexe Technologie, die da auf dem Alpenexpress im Europapark zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, das ist doch ein Powered Coaster, der fährt doch immer gleich. Warum brauche ich denn da überhaupt eine solche Tracking-Technologie?
Der Alpenexpress ist in der Tat ein hervorragendes Beispiel für eine Bahn, die nicht immer gleich fährt, weil der Operator tatsächlich so an einem Drehschalter, also an einem Drehrad drehen muss, um die Geschwindigkeit festzulegen. Und je nachdem, was der Operator so für einen Tag hat, lässt er die mal schneller oder langsamer fahren. Aber nicht nur das ist ein Aspekt. Also die Anlagen haben ganz große Unterschiede. Je nachdem, ob die warm gefahren sind, ist es ein warmer Tag. Also es sind auch die ganzen Öle, Flüssigkeiten, Schmierfette, die da drin sind, irgendwie ein bisschen warm geworden. Oder ist der leer bzw. voll beladen? Also wenn da viele Gäste drin sitzen und das ist ein größeres Gewicht, fährt er natürlich auch schneller einen Berg runter. Dann haben wir höhere Geschwindigkeiten. Und das ist bei langen und großen Anlagen, Universal Studios Japan in Osaka auf der Space Fantasy, da haben wir bis zu 10 Sekunden Unterschied zwischen einzelnen Fahrten. Je nachdem, wie schwer ein Wagen beladen oder ein Zug beladen ist oder wie warm gefahren die Anlage auch ist. Und von daher ist diese Synchronisation auch so ein integraler Bestandteil. Also die ist für uns immer sehr wichtig, dass die präzise und genau funktioniert. Dazu kommt natürlich auch noch, was ist, wenn mal ein Notstopp ist, wenn man einen Wagen irgendwo anhalten muss oder so, dann wäre ja für die Personen dann auch die ganze Fahrt vorbei. Ja? Und das darf natürlich auch nicht sein.
Können wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen in die Technologie? Also wie genau funktioniert denn die Sensorik da?
Wir haben natürlich durch das Netzwerk, wir sind ja eingebettet in MacRides, Emis Electrics, also Firmen, die schon sehr lange in der Industrie sich mit solchen Messtechniken auseinandersetzen. Das ist ja auch nicht so, dass das bei uns zum ersten Mal gemacht wurde. Andere Anlagen, die verfolgen zum Beispiel auch die Position des Zuges auf der Strecke, weil eine Kamera irgendwie angeschaltet werden soll, um ein Video zu filmen vom Gast oder so. Es ist tatsächlich ein einfacher Sensor, der die Drehung des Rades dergestalt nachverfolgt. Also ein Rad an einem Bogie reicht schon, um das nachzuverfolgen. Dass man entweder die Bolzen, also wenn da Schrauben in der Felge sind, zählt mit einem induktiven Sensor oder man verfolgt Löcher in der Felge. Man kann auch Magneten aufbringen, die dann von einem Hallsensor verfolgt werden. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man das feststellen kann. Allerdings ist es auch so, dass ja das Rad immer dünner wird von Fahrt zu Fahrt, weil es Abrieb gibt. Ja, also das rollt sich ja immer kleiner. Dadurch ist es auch so, dass wir immer ein kleines Computerprogramm brauchen, das nach jeder Fahrt unsere Blackbox neu kalibriert. Das bedeutet, es wird immer wieder angepasst auf diesen Erwartungswert, wie viele Pulse eine komplette Runde darstellen. Ansonsten würde nach spätestens ein paar Monaten oder einem halben Jahr einfach das Rad so klein sein, dass es sich viel schneller dreht und die Fahrt nach, was weiß ich, drei Viertel der Strecke schon vorbei wäre. Also das ist jetzt keine Raketentechnik, aber das ist etwas, wo wir auf viel Know-how schon zurückgreifen konnten von den Ingenieuren bei MacRides und Emis Electrics. Und natürlich ist es so, dass wir dann ein Reset-Signal im Bahnhof brauchen. Auch das ist eigentlich Stand der Technik gewesen, dass man Sensoren anbringt, um dem Zug oder irgendeiner Steuerungselektronik mitzuteilen, du bist jetzt wieder im Bahnhof. Das war auch nicht so schwer, aber es ist sehr wichtig, dass das eben mit in diesem System enthalten ist. Der große Vorteil ist, dass es ein sehr kompaktes und leichtgewichtiges System ist, das man auf jede Anlage aufbringen kann. Also es ist kein großes Problem. Wir haben das auf alle möglichen Hersteller, die sie weltweit finden, draufgesetzt und dann auch immer mit den Herstellern gesprochen, mit den Parkbetreibern und wurden dann unterstützt. Auch der TÜV hat natürlich das immer abnehmen müssen und hat sehr, sehr gut funktioniert. Und wie gesagt, haben wir da auf eine sehr gute Erfahrung unserer Partner zurückgreifen können.
Die Synchronisation und die Latenzzeiten zwischen Bewegung und Bild ist bei Virtual Reality Anwendungen immer ein großes Thema, auch für VR-Coaster.
Also die Latenz für die Synchronisation zu einer Achterbahnfahrt ist kein sehr großes Thema. Natürlich muss das synchron sein, aber sie haben ja immer irgendwelche Kurvenradien und sie gehen durch eine Kurve, selbst wenn die sehr, sehr klein und eng ist, über mehrere Sekunden. Das heißt, im schlimmsten Fall ist Ihr virtueller Wagen so ein ganz leicht zur Seite gedreht und dann, wenn es nicht so ganz synchron wäre. Also die Latenz ist gar nicht so das Problem. Wichtig ist, dass die Brille weiß, wo in der Strecke in der Achterbahn ich mich befinde, sodass ich auch in die richtige Richtung schaue. Katastrophal ist das natürlich, wenn ich rückwärts fahre oder seitlich schaue, denn ich habe ja irgendwo auch Storytelling da drin und ich will an irgendeiner Stelle etwas zeigen, eine Geschichte erzählen und wenn die Leute dann dorthin gucken und das ist nicht vorne, dann verrenken die sich in den Hals. Deswegen war für uns diese Ausrichtung, diese Kalibrierung sehr wichtig, weit wichtiger als die Latenz, aber natürlich auch die Synchronisation. Bei einer Free-Roaming-Anlage ist es was ganz anderes. Also wenn ich jetzt irgendwo durch The Void laufe, dann muss ich natürlich mit jedem Schritt genau präzise an der Stelle erscheinen in der VR-Welt. Ist bei der Achterbahn gar nicht so schlimm. Aber wie gesagt, eine Synchronisation muss schon präzise sein, sodass immer die Fahrtrichtung passt zu dem, was mein VR-Film in Anführungszeichen oder meine VR-Welt Ihnen zeigt.
Jetzt haben Sie Free Roaming gerade schon angesprochen. Es gibt ja mit Valerian einen Achterbahntypus, der Free Roaming mit der Achterbahn verbindet. Also es sind ja eigentlich zwei Technologien, die man irgendwie zusammenbringen muss. Wie war da die Zusammenarbeit und wie funktioniert das technologisch, dass man nicht, dass ich nicht die eine Brille abziehen und die nächste Brille aufziehen muss, dass ich mich einfach in die Achterbahn setzen kann?
Also das war von Anfang an so ein ganz großer Wunsch, den wir bei VR-Coaster hatten, dass man das Erlebnis über die Achterbahnfahrt hinaus erweitern kann, gerade in der Q-Line oder in der Pre-Show schon mit der VR-Brille umherzulaufen, also irgendwo eine Geschichte zu erleben, die Welt kennenzulernen, und dann landet in dieser Welt irgendein Raumschiff oder ein Fahrzeug und ich steige ein und kann dann nahtlos die Fliehkräfte und Gehkräfte dieser Fahrt erleben. Und eine wichtige Voraussetzung dafür war eben, mit mobilen VR-Brillen zu arbeiten. Und alle Tracking-Systeme oder alle Plattformen, die es bis dato gab, die waren rucksackbasiert. Das ist natürlich dann mit einem Rucksack-PC und einer klassischen PC-Brille nicht machbar. Damit kann ich mich nicht in eine Achterbahn setzen, schon gar nicht in ein dynamisches Fahrgeschäft. Und daher kam dann auch die Kooperation mit Holodeck VR, jetzt Spree Interactive, wo wir gesagt haben, hey, wenn wir unsere Kräfte bündeln, dann können wir sehr, sehr coole Sachen machen. Für uns ist natürlich auch wichtig gewesen, irgendwo in diese Free Roaming, in das Free Roaming Angebot hineinzugehen. Und daraus ist dann die Idee des Roam and Ride entstanden. Also, dass ich schon das Free Roaming Erlebnis in der Q-Line starten lasse, eine Pre-Show damit quasi ermögliche, die nahtlos in die Achterbahnfahrt übergeht. Ich habe da natürlich auch alle diese Vorteile, die operativ sind, dass ich eben weiß, die Brillen funktionieren, sonst würde der Fahrgast gar nicht in der Lage sein, dort einzusteigen, dass eben die Ausrichtung der Brillen getrackt und vorgegeben ist. Also das ist alles damit eingebaut sozusagen. Und es ist natürlich auch ein tolles Erlebnis. Da bin ich auch sehr dankbar, dass der Europapark uns die Möglichkeit gegeben hat. Also Michael Mack, der ja auch mit Luc Besson sehr gut befreundet ist, hat zum Glück dieses Potenzial von Roam and Ride erkannt und uns die Möglichkeit gegeben, das hier zu zeigen und der Beweis zu stellen, dass eben VR auf einer Achterbahn noch viel mehr sein kann. Und ich denke, das ist auch ein wunderbares Fahrgeschäft. Also das Erlebnis ist toll. Ich bin stolz auf unser Team, das den Content dafür animiert und gerendert hat. Da war natürlich auch die Messlatte sehr hoch, weil mit Europacore und Valerian ein wunderschönes Vorbild da war. Es ist also insgesamt eine wunderbare Anlage und auch wirklich ein total spannendes Konzept. Würde ich auch gerne auf mehr Anlagen bringen, um das auch über die Achterbahnfahrt hinaus noch zu erweitern, klar.
Das ist jetzt im Prinzip auch wirklich eine Anwendung.
Richtig, das, ja. Und das ist auch technisch herausfordernd gewesen. Also das ist eine Anwendung, die eben in der ersten Hälfte der Experience eine Free-Roaming-Anwendung ist, aber in dieser Welt dann nahtlos in die Achterbahnfahrt übergeht. Natürlich habe ich bestimmte Einschränkungen. Ich kann in dem Free-Roaming-Teil nur Echtzeitgrafik haben, aber die Echtzeitgrafik kann ja dann, wenn ich mit dem Zug aus dieser Welt, aus diesem Bahnhof rausfahre, übergehen in diese vorberechnete Welt, die immer noch stereoskopisch ist. Ist uns auch sehr wichtig, dass im Vordergrund immer Echtzeitgrafikelemente da bleiben, dass ich so ein bisschen Parallaxe habe. Das ist so ein bisschen sehr technisch, aber man merkt es auch als Laie, wenn ich den Kopf bewege, dass ich dann um die Dinge herumschauen kann, die ganz nah an mir dran sind. Das ist in der Anlage auch der Fall und diese Transition, die ist sehr, sehr nahtlos. Man merkt es nicht. Also ich finde, dass wir da eigentlich alle Expertise, die wir haben und alle möglichen Features, die man da einbringen kann, inklusive des Rückwärtsfahren-Simulierens, das haben wir da gebündelt. Also es ist wirklich ein wunderbarer Showcase.
Thomas Wagner ist beides, Achterbahn-Ausstatter und Achterbahn-Enthusiast. Welche Achterbahn würde er selbst gerne mal mit VR ausstatten? Mehr dazu gleich.
Wir sprechen mit dem geschäftsführenden Gesellschafter von VR-Coaster, Thomas Wagner. Er ist sowohl VR- als auch Achterbahn-Fan.
Wir wollten daher wissen, für welche Achterbahn würde er denn gerne mal ein VR-Upgrade liefern?
Es ist keine konkrete bestimmte Anlage, aber ich bin ein großer Fan von Anlagen, die viel Airtime haben. Also ich finde halt, je kleiner und zahmer so eine Achterbahn ist, desto näher bin ich wieder an so einer Simulatorkabine und so einem Wackelstuhl. Ist natürlich toll, auch auf einem kleinen Family Coaster eine Geschichte zu erzählen. Das ist immer super. Aber in dem Moment, wenn ich wirklich einen längeren Berg runterrolle oder wirklich so einen Airtime-Hügel habe, der mal negative Gehkräfte bringt, das ist super. Das sind eigentlich die besten Anlagen. Und deswegen mag ich auch sehr gern die Freifalltürme oder auch die S&S-Türme, die wir ausstatten. Das ist immer witzig, weil sie da einfach ein intensiveres Erlebnis haben. Und das ist ja eigentlich auch die Komponente, die nicht so einfach in der Simulatorkabine zu machen ist. Wenn ich Star Tours fahre, dann habe ich nie das Kribbeln im Bauch, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich jetzt gerade abhebe. Und das ist das, was mich persönlich so gereizt hat. Aber ich habe das auch nicht aufgegeben. Die Bluefire wäre natürlich immer noch eine tolle Anlage, um da VR drauf zu bringen. Aber schauen wir mal. Also wir haben jetzt die Technologie, dass wir auch nicht mehr die Kapazität einschränken. Das ist, denke ich, eine der Grundvoraussetzungen. Und wir haben bestimmt noch viele schöne Anlagen vor uns, die auch viel Airtime bieten.
Wir haben uns auf der Messe umgehört bei Achterbahnherstellern, Parkbetreibern und Ähnlichem. Was sagt ihr denn zu VR? Die vorwiegende Meinung war, ja, macht vereinzelt Sinn, ist jetzt aber nicht das nächste große Ding und alle unsere Bahnen werden so.
Also ich denke, dass die Bedenken, die jeder hat, insbesondere in Bezug auf Kapazitätsverlust, absolut begründet waren bislang. Wie gesagt, ist das eine Sache, die wir gelöst haben und deswegen auch auf größere Anlagen ohne schlechtes Gewissen oder ohne Angst da irgendwo das Erlebnis für Parkbesucher einzuschränken, umsetzen können, also dass wir größere Anlagen ausstatten können. Und ich denke, für Achterbahnhersteller ist es natürlich erstmal wichtig, die Hardware zu verkaufen, also die Achterbahn zu verkaufen. Und da ist dann VR vielleicht eine etwas verkaufsfördernde Maßnahme. Wir haben auch schon Kooperationen mit anderen Herstellern eingegangen, die dann unser System anbieten. Das ist auch für die Achterbahnhersteller begrenzt interessant. Aber ich denke, wichtig ist, dass die Parkbetreiber ein tolles Erlebnis ihren Parkgästen bieten können, das auch abwechslungsreich ist. Und spätestens da lohnt es sich dann sehr, sehr stark, eben wenn ich nicht jedes Jahr eine neue Anlage, eine neue Achterbahn hinstellen kann, aber wenigstens einen neuen VR-Content aufspielen kann, um das eben den Gästen anzubieten. Dazu kommt ja noch, dass es eine optionale Sache ist. Also ich biete den Leuten an, ihr könnt die Achterbahn ohne Brille fahren, aber auch, wenn ihr was Neues erleben möchtet mit der VR-Brille. Von daher ist es auch keine Sache, die jetzt zwingend jedem Fahrgast quasi abverlangt wird, dass er jetzt das mit VR erleben muss. Von daher, als Achterbahnhersteller ist das nice to have und die freuen sich sicherlich, wenn sie dadurch eine Achterbahn mehr verkaufen könnten, aber ich denke, für die Parkbetreiber ist es insbesondere eine ganz tolle Sache, um einfach die Leute immer wieder in den Park zurückzuholen. Wir haben sehr viele Kunden. Ocean Park in Hongkong hat jetzt zum dritten Mal Content von uns bekommen. Die haben jetzt nicht nur eine Achterbahn mit verschiedenen Contents. Es gibt dann auch eine Variante für Halloween, sondern es gibt eben auch die Freifalltürme, die sie jetzt ausgestattet haben. Also es rentiert sich schon für die Parkbetreiber, da einfach immer wiederkehrende neuen interessanten Content zu bieten und die Leute immer wieder zum neuen Parkbesuch zu ermutigen.
Wenn man Experten in der Informatikszene fragt, ob nun VR der große Gamechanger ist, erhält man häufig widersprüchliche Antworten. Für die einen ist es nur ein Trend, für die anderen die Zukunft und wieder andere schwören auf noch futuristischere Modelle wie Augmented Reality. Muss VR-Coaster sich bald in AR-Coaster umbenennen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn VR, AR, MR, also Mixed Reality, das wird ja immer stärker verwoben und durcheinander geworfen, ohne dass man genau weiß, was das überhaupt bedeutet. Tatsächlich spricht man da von zwei vollkommen unterschiedlichen Dingen. Also Augmented Reality würde ja erstmal bedeuten, dass ich nur die echte gesehene Realität erweitere, so ein Overlay draufbringe. Und das kann ich mir natürlich, oder auch Mixed Reality, wenn man das mit so einer VR-Brille oder einer Brille, die ich aufziehe, löst. Das könnte ich mir vorstellen in so einem Horrorhaus, dass ich da durch so ein Horror-Maze laufe und dann wird so ein Geist oder ein Gespenst oder ein Monster in diesen real gesehenen Raum hineingesetzt. Da macht das Sinn. Oder irgendein Charakter von irgendeiner IP, der da inszeniert werden soll. Dann kann ich vielleicht mit einem Lichtschwert mit Darth Vader kämpfen. Und da macht AR Sinn, wenn es um ein Produkt geht, um einen einzelnen Charakter oder ein Gespenst. Und ich will den Rest der Welt aber weiterhin zeigen. Aber sobald ich die Leute entführen möchte in so eine komplett fantastische Welt, in so eine komplette immersive Welt, was ja viele tun, wenn sie sich die ganzen Disney-Simulatoren anschauen, Flight of Passage oder Star Tours, wie sie alle heißen, das, was auch in den Spider-Man-Rides bei Universal Studios getan wird, da will man ja den Fahrgast in eine komplett fantastische Welt entführen. Da ist Virtual Reality natürlich das Nonplusultra, denn ich habe keine baulichen Probleme, keine technischen Grenzen, was ich da darstellen kann, was passiert mit den Personen. Es ist stereoskopisch, räumlich, wirkt echt. Also besser als mit Virtual Reality kann ich das gar nicht erreichen, das Ziel. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Use Cases. AR hat seinen Zweck und Mixed Reality hat auch irgendwo seine Daseinsberechtigung bei anderen Anlagen. Vielleicht will ich auch einfach nur auf einer Achterbahn sitzen und irgendwo ein Ballerspiel spielen. Das heißt, in die reale Welt, die ich um mich herum sehe, werden dann irgendwelche Raumschiffe reingesetzt, die kann ich abschießen. Wäre auch so ein Mixed Reality Ansatz. Aber sobald es darum geht, die Gäste in eine fantastische Welt zu entführen, ist das ein Virtual Reality Use Case. Und da macht es natürlich auch Sinn. Und das kriege ich auch mit keiner anderen Technologie so überzeugend hin, wie eben mit so einer Brille, die mich wirklich in diese Welt komplett bringt und hineinsetzt.
Sehr kontrovers diskutiert wurde und wird immer noch der Extrapreis für VR-Erlebnisse im Europapark für den Alpencoaster und auch für Valerian.
Also es ist so, dass alle unsere Kunden, auch der Europapark, ihr eigenes Konzept entwickeln, wie sie VR betreiben möchten, ob man sich sehr aggressiv nähert und viel Durchsatz, viel Kapazität haben möchte oder eher eine geringere Kapazität und das eben monetarisiert, wie es im Europapark der Fall ist. Und wir beraten natürlich alle auch immer, für mich persönlich ist es wichtig zu zeigen, dass VR eine hohe Kapazität ermöglicht, weiterhin. Also das haben wir auch jetzt mit mehreren Anlagen in dieser Saison unter Beweis gestellt. Valerian beispielsweise hat jetzt im Europapark auch einen anderen Ansatz, weil die Pre-Show viel länger ist. Also es ist bewusst eine geringere Kapazität eingeplant, dafür eben monetarisiert. Ich denke, das muss jeder Park für sich entscheiden. Es gibt bestimmt auch Gruppen, die dann kein Geld dafür nehmen wollen, die auf jeden Fall sagen, bei uns muss jede Anlage immer kostenlos sein, woanders macht es dann vielleicht Sinn. Und ich denke, das kommt wirklich drauf an, was für eine Planung dahinter steckt, was für eine IP das ist, ob da Lizenzgebühren mit in Verbindung stehen. Also von daher, da möchten wir auch jetzt keine Kunden von uns bevormunden. Wir können aber beratend tätig werden und sagen, hey, wenn ihr eine geringere Kapazität von Anfang an habt oder das von Anfang an gar nicht auf über 1000 Personen pro Stunde bringen möchtet, dann können wir dieses und jenes noch einbauen und dann kann man hier vielleicht ein bisschen verspielter dran gehen. Woanders ist es dann vielleicht ein bisschen kompakter und man hat auch ein System, das so gestreamlined ist, dass eben viele Personen da fahren können.
Thomas Wagner ist ja nicht nur Geschäftsführer von VR Coaster, sondern auch Professor an der FH Kaiserslautern. Von wo genau geht denn in dem Bereich VR nun der Forschungs- und Innovationsanspruch eigentlich aus?
Also es ist zunächst VR Coaster. Also wir sind die Firma in der MAG-Gruppe, die sich eben auf VR spezialisiert hat. Und wir probieren immer neue Dinge aus, aber tun das natürlich auch zusammen mit MAG Next, mit MAG Media, mit MAG Rides. Also wir versuchen natürlich immer auch die Synergie, die wir haben, zu bündeln und einzusetzen, um neue Produkte zu erschaffen und sind da natürlich neugierig. Und wir wollen natürlich auch unsere eigenen Produkte weiter verbessern und deswegen ist das immer auch ein Stück weit Forschung. Natürlich ist Forschung so ein großes Wort. Das klingt irgendwie nach Labor und Raketentechnik, aber es ist natürlich auch eine Leidenschaft für uns. Also wir machen das ja gern und wir probieren auch gerne Dinge aus, sind auch gerne Early Adopter, wenn irgendeine neue Brillentechnologie oder VR-Technologie auf den Markt kommt und haben die dann auch immer, stehen in engem Kontakt mit den Herstellern da draußen, was eben die VR-Brillen betrifft und VR- und Tracking-Technologie. Also von daher bleiben wir immer am Puls der Zeit und versuchen uns dann natürlich auch immer stetig weiterzuentwickeln. Ein echtes Forschungsprojekt ist natürlich so etwas nicht immer ausschließlich. Es gibt viele Dinge, auf die wir zurückgreifen können, viel Technologie, die schon da ist, viel Know-how. Man kann auch das Schnapsidee nennen, die dann sehr gut funktioniert hat. Aber es wird sehr, sehr ernsthaft, sehr seriös und professionell betrieben. Ich denke, das kann man sagen. Und wir haben eben auch gerade mit dem Team, das von MAG-Rides dazukommt, ein sehr großes Maß an Professionalität von Anfang an gehabt, was Quality Assurance angeht, was einen professionellen Betrieb von so einer Anlage betrifft, Erfahrungen in Operations. Von daher, ja, hatten wir schon so einen großen Vorsprung. Und wir versuchen, den natürlich auch auszubauen und beizubehalten im Markt.
als es eingeführt wurde, dann kann man ja nicht in den laufenden Betrieb gehen, in den Park und ausprobieren. Haben Sie nachts extra Runden gedreht?
Oh ja. Also wir haben natürlich gerade im Europapark die allerersten Anlagen oder Tests haben wir auf der Blue Fire immer nachts gemacht. Das waren dann immer so 30 bis 40 Fahrten am Stück teilweise. Also da muss man auch eine gute Konstitution haben. Hat aber Spaß gemacht. Also ich habe das gerne gemacht. Ich war dann oft derjenige am Laptop, der dann die Anwendung überwacht hat und die anderen sind in VR gefahren. Also das war anstrengend und es war natürlich eine Nacht- und Nebelaktion, weil es erstmal geheim bleiben musste. Niemand wusste, ob es funktioniert. Die Patentanmeldung war da noch nicht raus und das sollte natürlich alles irgendwo geheim bleiben. Auch ist es so, dass man den Parkgästen nicht zeigen wollte, dass da Leute mit Fremdkörpern auf dem Gesicht Achterbahn fahren. Also da waren noch keine Regularien da, ob man jetzt mit der Brille auf eine Anlage darf überhaupt. Das war natürlich schon eine geheime Kommandoaktion und auch total spannend. Wir haben übernachtet im Park und sind dann sehr, sehr früh morgens auf die Pegasus, eben weit vor Parköffnung, wo noch keine Gäste da waren, haben dann alles rausgeholt aus der Möglichkeit, die wir da hatten. Also dankenswerterweise hat das damals super geklappt. Der Park hat uns toll unterstützt und die Familie Mack war auch, Michael Mack vor allem, da unglaublich, eine unglaublich tolle Unterstützung, dass er das überhaupt ermöglicht hat. Und jetzt letztendlich mit uns gemeinsam auch diese Firma eben aus der Taufe gehoben hat. Das war eine spannende Zeit, das ist es immer noch aufregend. Jede neue Anlage ist immer noch spannend und aufregend und macht auch immer noch einen Riesenspaß.
Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt. Hinterlasst einen Kommentar auf pod.coaster.de oder parkerlebnis.de oder schreibt uns eine Mail an post@coaster.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert den Podcoaster auf einer Plattform eurer Wahl. Und ihr könnt unsere Arbeit ganz einfach unterstützen, teilt und bewertet unseren Podcast. Der Podcoaster wird produziert von Sebastian Grünwald und Hans Pieper. Kooperationspartner ist parkerlebnis.de. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de/podcoaster. Wir hören uns.